Ja, guten Morgen erstmal zusammen. Ich freue mich, dass ich da sein darf, bei Ihnen heute in Weingarten eingeladen bin, die Predigt zu halten. Und ich habe eben, als ich das gehört habe, gedacht, da habe ich ganz großen Respekt. Wenn ich erlebe, wie Menschen wie er und manche habe ich auch bei uns in Karlsbad, wo ich wohne, kennengelernt, eine christliche Familie, wie die bereit sind und bereit waren, alles wirklich aufzugeben für ihren Glauben und hierher zu kommen zu uns in eine völlig ungewisse Zukunft, frage ich mich manchmal schon, was würde ich tun für meinen Glauben? Wäre ich dazu wirklich bereit? Wäre ich bereit, so meine Wünsche und Träume vom Leben aufzugeben? Oder würde ich auch in der Gefahr stehen, vielleicht manchmal meinen Glauben an Gott aufzugeben? Viel Respekt habe ich davor und ich bin froh, dass wir nicht in so Situationen kommen, hier in Deutschland, dass wir für unseren christlichen Glauben tatsächlich mit Gewalt rechnen müssen, erleben müssen, dass wir dafür geschlagen werden, vielleicht unsere Kinder Opfer von Gewalt werden, wir um unser Leben fürchten müssen und gar alles, was wir haben, Beruf, Haus, Freunde aufgeben müssen, nur um unserem Glauben treu zu bleiben. Und trotzdem denke ich, auch wir erleben ein Stück weit, dass wir manchmal Dinge in unserem Leben zerbrechen. Auch wir erleben, dass wir damit leben müssen, dass sich unsere Träume vom Leben manchmal auch nicht erfüllen. Und dieser Fragestellung, wie gehen wir damit eigentlich um, der möchte ich heute Morgen mit Ihnen ein kleines bisschen jetzt nachgehen. Und ich möchte das tun mit einer kleinen Geschichte am Anfang. Das ist eigentlich eine Geschichte, die meistens so in der Weihnachtszeit erzählt wird. Aber ich habe gedacht, ich darf sie heute trotzdem erzählen. Wenn es bei Aldi und Lidl auch schon Zimtsterne gibt, dann darf ich Ihnen auch schon eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen vielleicht heute. Ich liebe die Geschichte sehr. Sie erzählt, dass in einer kleinen Dorfkirche nach dem vierten Advent die Krippe aufgebaut wird. Maria und Josef werden dahingestellt als Figuren. Das Jesuskind wird schon so ein bisschen ins Stroh gelegt. Zwei Hirten stehen dabei, drei Könige. Ein Schaf wird auch hingestellt. Und alles ist vorbereitet für den Gottesdienst an Heiligabend. Aber als dann der 24. Dezember kommt und der Kirchendiener morgens nochmal in die Kirche geht, um zu gucken, ob alles fertig ist und das Letzte zu richten, da fällt ihm auf, dass an der Krippe etwas anders ist. Er schaut genau hin und stellt fest, da fehlen Maria und Josef. Die anderen Figuren sind alle an ihrem Platz, nur die zwei fehlen. Nach einigem Suchen und Überlegen, ob vielleicht die Konfirmanden sich einen üblen Scherz erlaubt haben und die Figuren im Kirchenraum irgendwo versteckt haben, entdeckt er bei genauerem Hinschauen bei dem Jesuskind einen kleinen Zettel zwischen dem Stroh. Er zieht ihn raus, er faltet ihn auf und er liest: Liebes Christkind, deine Eltern sind entführt und befinden sich in meiner Gewalt. Wenn ich dieses Jahr zu Weihnachten wieder kein Samsung Galaxy bekomme, siehst du sie nie wieder, Tim. Wie verzweifelt muss dieser Junge sein, dass er Maria und Josef entführt? Wie sehr muss er sich dieses Smartphone gewünscht haben, dass er zu diesen kriminellen Mitteln greift und das Christkind in diesem Jahr versuchen will, auf diese Art und Weise dazu zu bringen, seine Wünsche zu erfüllen? Offenbar hat das Christkind letztes Jahr seinen Wunsch nicht erfüllt. Liebe Schwestern und Brüder, ich mag diese Geschichte. Sie ist zum Schmunzeln und natürlich wissen wir längst, dass das Christkind nicht unsere Wünsche einfach zu Weihnachten erfüllt, nicht einmal mit sanftem Druck. Und trotzdem steckt in dieser Geschichte eine ganz tiefe Wahrheit drin. Wir haben oft auch so viele Wünsche. So viele Träume für unser Leben und wir hoffen darauf, dass Gott uns die Wünsche erfüllt. Wir wollen gesegnet sein in unserem Leben. Wir wollen, dass Gott uns gute Wege führt. Wir wünschen uns vielleicht kein Smartphone vor Gott. Das wissen wir, dass wir es uns vielleicht auf die eine oder andere Weise irgendwann selber kaufen können. Aber wir wünschen uns, dass die Ehe gelingen möge. Dass unsere Kinder gesund bleiben und einen guten Weg durchs Leben gehen. Dass wir in Frieden leben können, dass der Krebs uns verschont, dass wir ein gutes Auskommen haben und die Schulden vom Haus auch wirklich in den nächsten 20 Jahren abbezahlen können, dass die Rente am Ende des Lebens reicht. Das sind unsere viel existenzielleren Wünsche und Träume vom Leben. Und wir bitten Gott darum, dass er uns diese Wünsche doch erfüllt. Ja, wir glauben, dass Gott es doch gut mit uns meint. Und wenn er es gut mit uns meint, und das steht doch überall in der Bibel, wenn er uns liebt und wenn wir seine Kinder sind, dann will er uns doch auch segnen. Und dann will er uns doch auch Gutes tun. Gott will doch nicht, dass wir in Not geraten, dass wir Schmerzen erfahren und leiden müssen. Er ist doch unser himmlischer Vater, oder nicht? Und dann, liebe Schwestern und Brüder, machen wir diese anderen Erfahrungen. Auch die Ehen von Christen scheitern manchmal, trotz aller Bemühungen, trotz allem guten Willen, trotz seelsorgerlicher Begleitung, trotz vieler Neuanfänge und der Bereitschaft, manches an Schmerzen auszuhalten, können sie scheitern. Oder unsere Kinder gehen Wege, die wir nicht mitgehen können, werden krank, scheitern in der Schule, brechen die Ausbildung ab. Vor 2 Jahren starb ein Freund von mir, Peter. Er war Ende 50, er war ein treuer Ehemann, ein liebevoller Vater von 6 Kindern, Christ, in der Gemeinde engagiert, und dann kam die Leukämie. Er hat alles versucht, Stammzellentransplantation, endlose Chemotherapien. Wir waren bei ihm, wir haben mit ihm gebetet, wir haben gehofft, wir haben Gott bestürmt. Das ist doch dein Kind. Und es hat alles nichts genutzt. Der Krebs war stärker. Ich sage Ihnen heute was. Ich verstehe Gott manchmal nicht. Und manchmal bin ich von Gott sogar enttäuscht. Ich habe das Gefühl, dass Gott manchmal meine Gebete erhört. Aber ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass er sie nicht erhört. Dass er meine Sorgen und Nöte manchmal fast unberührt an sich abprallen lässt. Ich sehe, wie die einen Menschen schwer krank werden und beten und sie werden wieder gesund. Und ich sehe ganz oft, wie andere genauso beten und nicht gesund werden. Warum? Manchmal scheint es fast, als ob Gott ungerecht ist, als ob er irgendwie launisch ist. An der einen Stelle hilft er und an der anderen Stelle hilft er nicht. Die einen Träume lässt er in Erfüllung gehen und die anderen Träume scheitern offensichtlich. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin manchmal von Gott enttäuscht und ich frage Sie, ob Sie das manchmal auch sind. Ob es manchmal so Momente gibt in Ihrem Leben, wo Sie einfach von Gott enttäuscht sind. Vielleicht weil er die Hoffnungen und Träume vom Leben nicht erfüllt, sondern weil er zulässt, wie sie zerbrechen. Und darum ist meine Predigt heute Morgen bei Ihnen auch keine Predigt für Menschen, die überzeugt sind, dass der christliche Glaube so ein Gehen von Sieg zu Sieg und von Erfolg zu Erfolg ist, von täglicher Gebetserhörung und ständigen Wundern, sondern meine Predigt ist für Menschen, die sich von Niederlage zu Niederlage manchmal schleppen und die sich manchmal fragen, wo ist Gott da eigentlich? Und warum soll ich überhaupt an Gott glauben, wenn er mir nicht schenkt, was ich doch eigentlich für mein Leben mir so sehr wünsche? Liebe Schwestern und Brüder, ich bin von Gott manchmal enttäuscht. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich in meinem Leben verstanden habe, dass das im Grunde auch überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern etwas Gutes. Enttäuscht, das meint ja genau das, was dieses Wort auch sagt. Wenn ich enttäuscht bin, dann ist eine Täuschung von mir genommen worden und eine Wahrheit kommt ans Licht. Enttäuschung ist etwas Lebensnotwendiges und Glaubensnotwendiges. Auch in meiner Beziehung zu Gott gibt es Enttäuschungen, die die Wahrheit verdecken. Es gibt Glaubenslügen, mit denen ich manchmal lebe. Und Gott enttäuscht uns in unserem Leben, damit wir die Wahrheit über ihn verstehen, damit wir ihn immer besser kennenlernen und damit wir in eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott hineinkommen, die uns auch in allem noch durchträgt, egal was geschieht. Enttäuschung ist darum notwendig. Und ich möchte von 5 Glaubenslügen jetzt sprechen, und von 5 notwendigen Enttäuschungen. Die erste Glaubenslüge ist, wenn wir an Gott glauben, dann geht es uns gut. Wir denken ja manchmal, Menschen, die Gott vertrauen, die erleben immer irgendwie Gottes Nähe und Gottes Hilfe. Und wenn ich in die Bibel reingucke, dann gibt es ja auch so viele Geschichten, die genau das erzählen. Abraham bekommt auch noch im hohen Alter, wo es eigentlich schon fast nicht mehr möglich ist, einen Sohn geschenkt. David, der Jüngste aus der Familie, der Kleinste, der unbedeutendste Hirtenjunge, wird am Ende zum König Israels, nachdem er auch noch den Riesen Goliath besiegt hat. Daniel wird in die Löwengrube geworfen und von Gott bewahrt. Petrus geht morgens nochmal auf Fischfang, nachdem er eine ganze Nacht nichts gefangen hat, nur aufs Wort Jesu hin. Und die Netze sind voll und sie reißen fast. Und Bartimäus, der Blinde, der ruft am Rand der Straße nach Jesus und er kommt und er wird geheilt und Lazarus vom Tod auferweckt. Soll ich noch mehr erzählen? Wunder über Wunder. Da glauben Menschen an Gott und leben, wie sie bewahrt werden und wie sie gerettet werden. Halleluja, und wir danken dafür. Und Gott ist heute noch derselbe. Und wir erleben Gott sei Dank immer wieder, dass er auch unter uns Dinge tut, die wunderbar sind. Aber die Bibel hat nicht nur Wundergeschichten parat. In der Bibel wird auch von anderen Menschen erzählt, die genauso geglaubt haben wie David oder Daniel oder Petrus und die kein Wunder erlebt haben und die nicht bewahrt geworden sind. Zum Beispiel Abel, der Bruder Kains. Der wird am Fels von seinem Bruder Kain erschlagen. Er war fromm. Er hat sein Opfer vor Gott gebracht. Gott hat das Opfer gnädig angesehen und kurze Zeit später ist Abel tot. Ungerecht erschlagen. Gott hat es nicht verhindert. Hiob ist auch so einer. Er wird sogar noch als besonders gläubiger Mensch bezeichnet. Und dann muss er erleben, dass man ihm alles nimmt. Sein Haus verbrennt, die Kinder sterben, sein Besitz wird geraubt und er wird unheilbar krank. Oder Johannes der Täufer, ein Verwandter Jesu, von dem Jesus mal sagt, einen solch großen Propheten hat es in Israel nie gegeben. Aber dann sitzt Johannes im Gefängnis und Jesus tut nichts. Und Johannes wird enthauptet. Und es gab keine Hilfe Jesu, der ihn rausgeholt hat. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt so viele wunderbare Geschichten der Errettung, wo Gott eingreift. Aber es gibt eben in der Bibel auch die anderen Geschichten von Menschen, die Gott auch geliebt haben, die auch fromm waren, die auch auf Gott gehofft und zu ihm gebetet haben und ihr Leben mussten, wie ihre Hoffnungen zerbrochen sind und ihre Träume nicht erfüllt wurden. Die zweite Lüge. Wenn ich nur fromm genug bin, dann gibt mir Gott, was ich mir wünsche. Diese zweite Lüge ist eine Variante der ersten. Nur, dass es bei dieser zweiten Lüge mehr nicht um unser frommes Verhältnis zu Gott geht, sondern um unser Verhalten Gott gegenüber. Wir denken ja manchmal, wenn wir nach den Regeln Gottes leben, wenn wir seine Gebete einhalten, wenn wir den Gottesdienst besuchen, wenn wir unsere Spenden ordentlich geben, wenn wir in der Bibel ab und zu lesen, dann ist uns Gott doch irgendwie sein Segen schuldig. Mir begegnet diese Lüge oft in Gesprächen mit Menschen, die einen großen Schicksalsschlag erlebt haben und die mich dann fragen, womit habe ich das verdient? Oder was habe ich getan, dass Gott mich straft? Und hinter diesem Denken steckt die Überzeugung, hätte ich mich vor Gott richtig verhalten, dann würde es mir gut gehen. Wenn ich mich aber falsch verhalte, geht es mir schlecht. So als sei das Verhältnis zu Gott eine Art Geschäftsverhältnis. Ich gebe Gott meine Frömmigkeit und meine guten Taten und dann gibt er mir das, was ich mir für mein Leben wünsche. Aber liebe Schwestern und Brüder, das ist auch eine Lüge. Wir haben nämlich kein Recht darauf, dass Gott uns mit dem Guten segnet, nur weil wir fromme Menschen sind. Gott ist uns nichts schuldig, denn er ist der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles, was wir haben, haben wir schon von ihm. Wie sollten wir vor Gott Forderungen stellen für unser Verhalten? Wir denken oft, Gott ist mir die Erfüllung meiner Wünsche schuldig, und sind darum enttäuscht, wenn er es nicht tut. die dritte Lüge. Ich weiß selbst, was für mich gut ist. Diese Lüge ist so alt wie die Erschaffung des Menschen. Es ist schon die Lüge der Schlange im Paradies. Gott hat damals den Menschen ja verboten, von den Bäumen im Paradies zu essen, von dem einen Baum zu essen. Alle anderen hat er ja erlaubt, nur einen Baum hat er verboten, der einzige. Und dann flüstert die Schlange dem Menschen ein, dass genau dieser eine Baum gut für den Menschen wäre, weil er ihn klug macht. Und Adam beschließt, genau von diesem Baum zu essen, weil er selber meint zu wissen, was für ihn gut ist und nicht Gott. Wie oft meine ich das auch? Schließlich bin ich ja der Experte für mein eigenes Leben. Wie oft meine ich auch, ich wüsste ganz genau, was ich bräuchte für mein Leben und was gut sei, welcher Ehepartner, das Haus, welcher Beruf. Ich glaube, Erfolg sei gut und Gesundheit. Und in meinen Augen ist das alles gut und wünschenswert. Aber könnte es sein, dass es bei Gott ganz anders ist? Dass Gott vielleicht anders über uns denkt? Dass das, was wir so kurzfristig für gut halten, in Gottes Augen vielleicht gar nicht gut ist? Dass das, was wir von ihm erbitten, in seinen Augen vielleicht gar nicht das ist, was wir in Wahrheit brauchen für unser Leben? Dass er uns etwas anderes geben will? Dass er an unserem Herz etwas arbeiten will? Dass er uns zu Menschen formen will, die seine Liebe in dieser Welt widerspiegeln. Und dafür muss Gott uns vielleicht manche Dinge vorenthalten, von denen wir meinen, sie seien so gut für uns. Ich glaube manchmal, ich wüsste so sehr, was gut für mich ist. Aber Gott weiß es eigentlich besser. Die vierte Lüge. Segen heißt Wohlergehen. Das ist auch so eine fatale Verwechslung, die wir manchmal denken. Man hat uns Christen beigebracht, dass man den Segen Gottes manchmal am Wohlergehen von Menschen ablesen kann. Wer erfolgreich ist und gesund, wessen Ehe gelingt und wo die Kinder wohlgeraten, wer im Wohlstand lebt, der scheint offenbar von Gott gesegnet zu sein. Steht doch auch irgendwie in der Bibel, oder? Wir denken umgedreht, wer krank ist, wer in Armut lebt, wer scheitert, wer versagt, der lebt irgendwie unter einem Fluch. Aber, liebe Schwestern und Brüder, auch das ist eine Lüge. Segen bedeutet nicht einfach Wohlergehen. Und das Zerbrechen unserer Lebensträume bedeutet keinesfalls, dass wir von Gott verstoßen sind. Schauen wir uns doch Jesus an. Er ist der gesegnetste Mensch überhaupt. Und durch ihn fließt Gottes Segen in diese Welt. Aber Jesus hatte kein Zuhause, musste schon als Kind fliehen, wurde im Stich gelassen, als das Leid kam, wurde gefoltert und ans Kreuz geschlagen. Kein Wohlergehen, aber Segen. Denn Jesus tat genau das, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Er lebte genau in seiner Bestimmung zu Gott. Und das ist Segen, dass wir genau den Weg gehen, den Gott mit uns vorgesehen hat. Die letzte Lüge. Es geht um mich. Ja, das denke ich oft. Ich denke oft, es geht in meinem Leben doch eigentlich um mich. Ich bin der Mittelpunkt meines Lebens. Nach dem Motto, ich stehe in der Mitte, alles um mich schweige und sich innigst vor mir beuge. Nicht, dass ich ein hemmungsloser Egoist wäre. Und trotzdem habe ich manchmal doch dieses Gefühl, eigentlich sollte alles um mich gehen. Aber liebe Schwestern und Brüder, es geht gar nicht um mich, sondern es geht am Ende um das, was Gott mit mir vorhat, um Gottes Weg. Es geht darum, was Gott mit dieser Welt vorhat und welchen Platz ich in seinem Plan habe. Und manchmal gehört zur Geschichte Gottes der Daniel, der gerettet wird, und genauso der Abel, der erschlagen wird. Zu Gottes Geschichte gehört der Mose, der durch das Meer hindurchzieht, genauso wie der Hiob, der kein Wunder erlebt. Und zu seiner Geschichte gehört auch all die Freude und all der Erfolg meines Lebens, aber auch manchmal das Zerbrechen der Träume und der Hoffnungen, die ich mit mir mittrage. 5 Glaubenslügen, die uns einzureden versuchen, Gott würde uns doch unsere Wünsche vom Leben erfüllen. 5 Enttäuschungen. Vielleicht fragen Sie sich, warum sollen wir trotzdem an Gott glauben und ihm trotzdem vertrauen, wenn er uns doch Schmerz und Leid manchmal nicht vorenthält? Ich denke, die Antwort ist ganz einfach. Ich glaube nicht an Gott, damit es mir wohl ergeht. Ich glaube nicht an ihn, damit ich vor allem Leid und allen Schmerzen, von allem Zerbruch in meinem Leben bewahrt bleibe. Sondern ich glaube an ihn, weil er mich am Ende ans Ziel meines Lebens bringen wird. Ich glaube daran, dass er für alles in meinem Leben einen Sinn hat, auch für die Dinge, die manchmal schwer zu tragen sind. Ich glaube, dass sich am Ende meines Lebens alles zusammenfügen wird zu dem, was Gott mit mir vorhatte, und dass ich am Ende sagen werde, es war gut. Aber bis dahin erlebe ich manchmal Gottes Wunder und manchmal, dass meine Träume unerfüllt bleiben. Amen.